Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Heute begrüßen wir Sie zu einer Podcast-Folge, die uns schon so ein bisschen ins Jahr 2024 bringen wird. Am Mikrofon mir gegenüber ist wie immer Beatrix Stark. Mein Name ist Beate Tischer.
Ja, 2024 wird ein Jahr, in dem wir dreimal wählen dürfen. Da frage ich mich natürlich, wohin werden die meisten Menschen ihr Kreuz setzen und wie werden die Stimmen verteilt sein?
Da wird es wahrscheinlich auch sehr um Emotionen gehen. Da wird die Frage sein, fühlen sich die Menschen gehört und gesehen? Vertrauen sie der Politik?
Und deshalb geht es auch heute in unserer Podcast-Folge um den Grundgesetzartikel 3.1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Klingt gut, ne? Ist einer der Artikel, wo so wahnsinnig viel drin ist und mit dem wir uns immer wieder beschäftigen können. In den vergangenen Tagen wurde auch viel diskutiert, Bürgergeld ja oder nein, erhöhen, Kindergrundsicherung ja, nein, erhöhen. Ja, wie geht es aus?
Ja, und klar, ne, wie ist das, wenn das Portemonnaie leer ist? Ne? Dann kann da auch nicht gespart werden. Also es muss irgendwie gespart werden, aber wie? Bitte sozial gerecht.
Wir diskutieren im Podcast nicht die aktuelle Politik, wir schauen eher dahinter. Da ploppt eine Umfrage auf, wie gerecht ist Deutschland?
Eine gute Frage. Eine Frage, zu der man schnell eine Meinung haben kann oder geneigt ist. Und laut einer Umfrage von Statista sagen 58% der Befragten, Deutschland sei eher ungerecht. Und nur 35% der Stimmen stimmen eher gerecht zu. Also eher die Minderheit sagen, Deutschland wäre gerecht. Das wollen wir heute näher beleuchten. Was ist das mit der Gerechtigkeit? Und da das auch so ein Riesenthema ist, wollen wir uns vor allem in unserem Podcast auf die soziale Gerechtigkeit beschränken. Und damit freuen wir uns sehr, dass wir heute den Gesprächsgast Professor Dr. Matthias Quent gewinnen konnten. Er sitzt uns gerade aus Magdeburg zugeschaltet über Zoom gegenüber und wir freuen uns sehr. Heute ist der 30. November 2023 und zunächst stelle ich Ihnen erst einmal Matthias Quent vor. Matthias Quent ist 1986 im thüringischen Arnstadt geboren und aufgewachsen, studierte Soziologie, Politikwissenschaft und neuere Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und in England an der University of Leicester. 2012 wurde er für seine Magisterarbeit mit dem Nachwuchspreis des Forschungsschwerpunktes Rechtsextremismus, Neonazismus der Hochschule Düsseldorf ausgezeichnet. Und bereits 4 Jahre später schloss er seine Promotion ab. Er ist Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und seit 2,5 Jahren ist er Professor für Soziologie für die soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte sind Polarisierung und Zusammenhalt, Klimarassismus und rechte Reaktionen gegen ökologische Transformation und gegen Klimagerechtigkeit. Und er beschäftigt sich außerdem mit den sozialen Folgen von Digitalisierung, Mediatisierung und Möglichkeiten der Demokratisierung in sozialen Netzwerken. Und zu guter Letzt möchte ich unbedingt noch erwähnen, dass die Zeit 2019 Matthias Quent zu einem der 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen gewählt hat. Matthias Quent, dies war nur ein Auszug aus Ihrer beeindruckenden Biografie und Ihre Forschungsschwerpunkte, wie ich schon gesagt hatte, sind unter anderem Polarisierung und Zusammenhalt. Unser heutiges Thema in dieser Podcast-Folge ist die soziale Gerechtigkeit. Aber sagen Sie, wann geht es in einem Land eigentlich gerecht zu?
Das ist eine gute Frage und hallo. Eine gute Frage, die sich so einfach nicht beantworten lässt, rein wissenschaftlich nicht. Es gibt Kennzahlen, die soziale Ungleichheit messen, die Gerechtigkeitsempfinden messen, die Wahrnehmung von Menschen, dass es gerecht zugeht oder nicht. Aber an ganz harten, objektiven Kriterien kann man das nicht ausmachen, jedenfalls nicht ganzheitlich. Worüber reden wir, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht? Es geht unter anderem anderem um die Abwesenheit von Diskriminierung, von Rassismus, von Benachteiligungen. Das ist etwas, was man schon besser messen kann und auch schon eher sozusagen in Hinblick auf die Chancengerechtigkeit auch zwischen unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten beispielsweise beobachten und ausdrücken kann, dass Menschen also die gleichen Chancen haben, ungeachtet ihrer Ausgangsposition, das heißt auch ungeachtet dessen, in welche Familien sie beispielsweise geboren sind, was sie an persönlichen, an körperlichen Prädispositionen dafür, also an Voraussetzungen mit sich rumtragen. Und auf der anderen Seite geht es auch um die Frage von sozialer Gleichheit, also die Frage, wie ist Einkommen, wie sind Vermögen verteilt? Und gerade diese Frage ist ja stark auch politisch umkämpft. Viele sagen, soziale Ungleichheit ist gut in diesem Bereich, weil es motiviert zu arbeiten, sich anzustrengen und so weiter. Andere sagen, soziale Ungleichheit ist ein riesiges Problem, weil sie Menschen in ihren Möglichkeiten unterdrückt, weil sie Armut fördert, weil sie die soziale Spaltung befördert. Also eine ganz streng objektiv-wissenschaftliche Aussage dazu ist schwer, aber ein bisschen ist das Feld vermessen.
Und sagen Sie, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es ein Land, was schon gerecht ist oder nah dran am Gerecht? Gibt es da, keine Ahnung, Vorbilder? Kann man das so sagen?
Das ist eine sehr gute Frage und häufig wird ja gesagt, dass gerade die skandinavischen Länder ein höheres Maß an Gerechtigkeit erreichen in verschiedenen Dimensionen, Schweden, Norwegen, auch Dänemark. Wenn es vor allem darum geht, auch die soziale Mobilität zu erleichtern, das bedeutet also im Bereich der Bildung von Aufstiegsmöglichkeiten durch Bildung, Chancengleichheit, höhere Gerechtigkeitsmaßstäbe auch umzusetzen. Ich bin aber ehrlicherweise ein bisschen blank an dieser Stelle im Hinblick auf beispielsweise den globalen Süden, afrikanische Länder und die dort teilweise auch stärker mit Glücksvorstellungen verbundenen Fragen von sozialer Gerechtigkeit. Es ist also durchaus möglich, dass es jenseits unseres klassischen eurozentristischen Fokus Länder und Weltregionen gibt, wo es ein höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit in der Wahrnehmung der Bevölkerung noch gibt.
Wir haben so den Eindruck, dass seit der Corona-Pandemie die Diskussion in Deutschland sich noch mal ein bisschen aufgeladen hat, dass es da eine Verschiebung gegeben hat zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten und dass es eine Gruppe gibt, die sich so ein bisschen abgehängt fühlt. Sehen Sie das auch so, dass Corona da etwas, was es vielleicht schon vorher gegeben hat, aber noch mal mehr verschärft hat?
Die Pandemie, das ist mittlerweile gut oder zumindest im Ansatz erforscht, hat tatsächlich soziale Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten an verschiedenen Positionen verstärkt. Das betrifft die ökonomische Frage, also etwa in Bildungsbiografien waren diejenigen, die eben nicht zu Hause auf einerseits das ökonomische Kapital, das heißt auf mehrere Computer, Tablets und so weiter, gute Internetverbindungen zurückgreifen könnten. Andererseits aber auch das kulturelle und das zeitliche Kapital, also wo es nicht die Möglichkeit gab, dass Eltern die Kinder stark unterstützen im Lernprozess, die Zeit haben, die Möglichkeiten, auch das Wissen haben, das tun zu können. Das hat Ungleichheiten verstärkt. Ungleichheiten haben sich auch zwischen Männern und Frauen wieder verstärkt. Unter anderem wird von einer Retraditionalisierung der Verhältnisse gesprochen, weil Frauen noch stärker wieder in traditionelle Rollenfunktionen sich geworfen sahen in dieser Situation. Darüber hinaus gibt es auf der politisch-kulturellen oder auch ideologischen Ebene verstärkte Spaltungstendenzen, die sich an sowas wie der Einschätzung der staatlichen Maßnahmen, der Bereitschaft, sich impfen zu lassen oder auch überhaupt die Einschätzung, welche Funktion, welche Rolle, welche Aufgabe staatliche Eingriffe auf das private Leben, auf private Freiheitsrechte haben sollten, einnehmen. Also einerseits diese sehr klar adressierten sozialen Ungleichheiten, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich politische Spaltungstendenzen, Verschwörungsideologien und so weiter, die man vielleicht als weniger gerechtfertigt bezeichnen kann, die aber nichtsdestotrotz auch polarisierende Wirkungen nach wie vor entfalten.
Welche Auswirkungen hat das auf eine Gesellschaft, auf uns alle, wenn die soziale Gerechtigkeit, also diese Schere immer weiter auseinandergeht? Können wir das einfach so hinnehmen oder sollten wir da gegenarbeiten?
Da muss man gegenarbeiten. Das ist die Funktion und auch die Legitimation des Sozialstaates. Und dieses Modell des Sozialstaates, gerade auch das europäische Modell, spielt mit seiner eigenen Legitimation, wenn es nicht mehr oder schwächer in der Lage ist, soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen und herzustellen. Nicht nur, weil es Rechtsansprüche auf Gleichbehandlung, auf Gleichberechtigung gibt, das ist unheimlich wichtig, sondern auch, weil die Legitimität der Institution, also des Vertrauens in Institutionen, das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie leidet, wenn wir sehen, und das zeigen uns Umfragen regelmäßig, dass ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung je nach Umfrage etwa 65-75% der Meinung sind, es geht in Deutschland ungerecht zu. Und diese Dauerwahrnehmung, die verschiedene Formen dann haben kann, also auch die Wahrnehmung, ich fühle mich im Vergleich zu anderen Gruppen ungerecht behandelt, die macht etwas mit dem Vertrauen in Demokratie und zwar nichts Gutes. Da gibt es auch hier verschiedene Dimensionen, soziale, ökonomische, ideelle Dimensionen, die zu berücksichtigen sind. Aber ja, es geht auch um das Vertrauen darauf, dass der Staat beispielsweise die größten Härten abfedern kann, wie wir das in der Corona-Pandemie gesehen haben, wie wir das auch in der Debatte um die Energiepreise und in den politischen Entscheidungen über die Energiekrise gesehen haben. Und ganz aktuell, auch in diesem Jahr, hat das massive Erstarken von rechtsradikalen Umfrageergebnissen für die AfD viel damit zu tun, dass das Vertrauen in diesem Sommer, in diesem Jahr darunter gelitten hat, dass viele Menschen nicht der Meinung waren, dass die Bundesregierung ein sozial ausgewogenes Klimaschutzkonzept gerade im Gebäudesektor, also mit dem Heizungsgesetz, verankert hat. Und diese sozusagen Wahrnehmung und auch die Instrumentalisierung von solchen Gerechtigkeitsfragen, die kann dann eben auch auf das Konto von Rechtsextremen einzahlen.
Sie haben ja eben schon gesagt, eigentlich hat die Regierung ja doch eine ganze Menge gemacht bei Corona und auch danach, um die größten sozialen Härten abzufedern. Ich frage jetzt einfach mal, was würden Sie denn Politikern empfehlen? Wie sollten Sie mit uns kommunizieren oder was sollten Sie tun, dass wir mehr das Gefühl haben, alle im gleichen Boot zu sitzen?
Noch so eine schwierige Frage, weil es ja weder die Politiker als solche gibt. Es gibt unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben. Und auch ob wir alle miteinander im Boot sitzen, bin ich mir nicht so sicher, ob das immer ein guter Anspruch ist. Weil es natürlich legitime gesellschaftliche Konflikte gerade an Gerechtigkeitsfragen gibt. Wenn man sich anschaut beispielsweise, dass in der Klimafrage, in der Klimakrise, die reichsten 10% der Bevölkerung für so viel Emissionen verantwortlich sind wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, 50%, und sich solche Ungleichheiten auf verschiedenen Ebenen durchdeklinieren. Das heißt also, es eigentlich eine klar erkennbare soziale Verantwortung gibt. Und dann aber der Eindruck entsteht bei der Bevölkerung, sie sollen als Einzelne, als Individuen all diese großen systemischen Fragen lösen und beantworten. Und darum glaube ich, dass man schon auch im Sinne eines demokratischen Rechtsstaats eine gewisse Konflikthaftigkeit nicht nur zwischen Parteien und PolitikerInnen, sondern auch in der Bevölkerung entwickeln muss, um nicht auf solche Sündenbockkonstruktionen wie Antisemitismus und Rassismus zu reagieren, sondern um zu schauen, okay, es gibt auch wirklich soziale Ungerechtigkeiten, es gibt soziale Fragen und Konflikte und der Eindruck, dass politische Entscheidungen häufig diese Tendenz der Individualisierung auf die Bürgerin. Ihr sollt es mit eurem Engagement jetzt mal richten und damit systemische Fragen ein bisschen aus dem Ermessensspielraum oder aus dem Denkraum geraten. Das ist eine Wahrnehmung, die ich teilen kann und für problematisch halte.
Und also ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, wir sitzen ja im Osten, wir sitzen hier in Leipzig mit der Volkshochschule. Dieses Ungleichgewicht, also das Ungleichgewicht zwischen Ost und West ist ja auch ein Ungleichgewicht, was jetzt nicht neu erfunden ist, sondern ja auch viel mit verschiedenen Gründen befüttert wurde. Doch wie viel ist da auch tatsächlich noch dran, realistisch betrachtet von oben an einem Ungleichgewicht, Ungerechtigkeit und was ist auch das Empfinden, was mit reinspielt?
Das ist eine gute Frage, weil das die Frage ist, wo Gerechtigkeit eigentlich anfängt. Ja, wir können objektiv messen, okay, in Ostdeutschland wird viel weniger Geld vererbt, es wird statistisch mehr gearbeitet als in Westdeutschland. Die Einkommen sind nach wie vor vergleichsweise niedriger als in Westdeutschland. Gleichzeitig sind häufig die Lebenserhaltungskosten, jedenfalls außerhalb der großen Städte, deutlich günstiger. Und die Gerechtigkeitsfrage, die sich damit ja auch stellt, ist es, worin liegen eigentlich die Ursachen? In Ostdeutschland konnte nicht so viel Geld, Kapital in Familien akkumuliert werden wie in Westdeutschland aufgrund der Vergangenheit. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Wäre es jetzt gerecht, dafür den Westdeutschen mehr wegzunehmen, um es zu verteilen. Also das sind Fragen, die aus real existierenden ungerechten Verhältnissen sich durchaus ableiten und die aber auf der anderen Seite auch häufig in eine, wie ich finde, doch sehr starke Opfererzählung nochmal überhöht werden. Ja? Also indem der Osten aus der Wahrnehmung als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden, beispielsweise im Vergleich den Mitbürgerinnen im Westen, daraus sowas auch wie ein Trotz, eine Abwehr, eine auch anti-westliche, antiliberale Haltung glaubt, rechtfertigen und erlauben zu können, die sich dann auch in abweichendem, in unterschiedlichem Wahlverhalten zeigt. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt reale Ungleichheiten zwischen Ost und West, sozialer, ökonomischer, aber auch politischer, kultureller Natur, die kann man nicht leugnen. Und über die Konsequenzen dieser Ungleichheiten, ebenso wie über mögliche Lösungen, gilt es zu diskutieren. Der Ostbeauftragte Carsten Schneider hat ja beispielsweise vorgeschlagen, um etwas an dieser Ungerechtigkeit zu ändern, so etwas wie ein Grunderbe einzuführen, dass also alle jungen Menschen mit 18 Jahren vom Staat 20.000 oder 60.000 fordern, glaube ich, die Jusos, Euro erben, um einigermaßen gleiche Startbedingungen in das Erwachsenenleben zu haben, sowas über eine Erbschaftssteuer zu finanzieren. Davon würden Ostdeutsche ganz besonders profitieren, eben weil hier das familiäre Kapital häufig deutlich geringer ist, betrifft aber in dem ähnlichen Maße übrigens auch Menschen mit, wie man so sagt, Migrationshintergrund.
Wir haben ganz am Anfang der Podcast-Episode schon gesagt, diese Fragen der sozialen Gerechtigkeit gehen schon ins nächste Jahr 2024, weil wir da in Sachsen oder auch teilweise in anderen Ländern im Osten 3 Wahlen haben werden. Wir wählen Kommunal, Europa und die Landtagswahl. Und gerade hier in Sachsen ist diese große Frage, wie wird diese Wahl ausgehen? Die treibt da jetzt schon viele von uns um. Es gibt zahlreiche Umfragen, wie würde gewählt, wenn heute gewählt würde. Und in diesen Umfragen gibt es unterschiedliche Prognosen, die, ich sag jetzt mal, eine immer noch schlimmer ist als die andere. Teilweise geht man davon aus, dass die AfD 35% der Wählerstimmen bekommen würde. Sie sind Soziologe, Sie haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Woher kommt das? Wird es tatsächlich so kommen und was sollte man jetzt tun?
Umfragen sind natürlich Prognosen, Momentaufnahmen. Wir wissen nicht, was passieren wird. Vielleicht, was kommt als weitere Herausforderung auf uns zu? Gibt es vielleicht auch eine neue Partei von Sarah Wagenknecht, die an diesen Wahlprognosen nochmal etwas ändert? Da bewegen wir uns etwas im Bereich des Spekulativen. Nichtsdestotrotz sind die Prognosen, die Höhe der Prognose, so erschreckend sie ist, so plausibel ist sie auch, weil sie erstens in den anderen, also in allen ostdeutschen Bundesländern und auch in den westdeutschen Bundesländern auf einen identischen Trend verweist, der sich bei den Wahlen in Hessen und in Bayern ja auch bestätigt hat. Also dieser starke Aufwärtstrend für die AfD, auch gerade unter jüngeren Wählerinnen, ist bestätigt. Insofern halte ich diese Prognosen für gar nicht unrealistisch. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer als das, weil wir sehen ja durchaus in verschiedenen Einstellungsstudien, dass es einen sehr stabilen Anteil, einen sehr stabilen Satz von unterschiedlichen rechtsautoritären Einstellungen in der Bevölkerung gibt. Insbesondere in Ostdeutschland sind die sogenannten ausländerfeindlichen Einstellungen und autoritäre Einstellungen häufig ausgeprägter noch als in Westdeutschland. Das bedeutet, es ist kein neuer Befund, das ist immer so gewesen in den vergangenen Jahren der Einstellungsforschung. Und die AfD kann dieses Milieu abrufen. Dafür gibt es verschiedene ideologische, kulturelle, soziale Ursachen auch zwischen die Unterschiede zwischen Ost und West. Und wenn wir international schauen, in den Niederlanden hat die Rechtsaußenpartei von Geert Wilders jüngst die Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen gewonnen. Und vielleicht wird Geert Wilders ein Rechtsaußenpolitiker Ministerpräsident in den Niederlanden werden. In Österreich, in Frankreich sieht es nicht anders aus. In Polen hat bei den vergangenen Wahlen zum Glück die liberale Opposition gewonnen. Es geht also auch anders. Aber wir sehen einerseits, dass es neben den ostdeutschen Spezialitäten, die es mit Sicherheit gibt, eben durchaus auch ein globaler, internationaler Trend ist, der mit sozialem Wandel zu tun hat, damit zu tun hat, dass alte, traditionelle Hierarchien und Werteorientierungen aus Gründen von positiven Liberalisierungsprozessen stärker in Frage gestellt werden. Andererseits aber auch aufgrund von wahrgenommenen Kontrollverlusten. Kontrollverlusten, wo Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass ihre Stimme einen Unterschied macht, dass sie gehört werden, wo sie den Eindruck haben, dass immer alles wichtiger ist, seien es 2007, 2008 die Banken, seien es dann später die Griechen, seien es die Geflüchteten, die 2015, 16 gekommen sind, sei es jetzt die Ukraine oder Israel. Ich gebe das nur wieder, das ist nicht meine Position, aber das ist ein Eindruck, der sich einstellt und dann sagt man, also make Germany great again, wir sollten uns doch vor allem um uns kümmern. Und das sind durchaus sehr weit verbreitete Reflexe, die man nicht vom Weltgeschehen trennen kann.
Ich gehe mal bei Ihrer Antwort ein bisschen an den Anfang zurück. Sie haben gesagt, im Osten ist man, ich weiß jetzt nicht, ob es wortwörtlich so war, aber die Menschen im Osten sind autoritärer und ausländerfeindlicher eingestellt. Woran liegt das?
Also erstmal sind es nie die Menschen, sondern es ist ein höherer Anteil von Menschen. Und es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Ich möchte an dieser Stelle vor allem auf die Frage von Rassismus oder Rassismen eingehen. Und da ist ja durchaus bemerkenswert, dass wir immer wieder den Befund haben, dass ausländerfeindliche, rassistische ist der bessere Begriff, aber in den Studien heißt es häufig immer noch Ausländerfeindlichkeit, dass rassistische Einstellungen und Orientierungen dort besonders verbreitet sind, wo am wenigsten Kontakt mit Menschen mit anderem kulturellen, ethnischen, wie auch immer definierten Hintergrund besteht. Also die Kontakthypothese, dass Kontakt auf Augenhöhe, dass eine Normalisierung, eine Gewöhnung dazu führt, dass Bevölkerung liberaler und offener werden. Und das ist in Ostdeutschland ja sehr lange schlicht kaum möglich gewesen. Der statistische Anteil sogenannter Migrantinnen ist viel geringer. Es fehlen häufig, gerade in ländlichen Regionen, die Normalitätserfahrung, die Alltagserfahrungen. Und gleichzeitig ist die wahrgenommene Konkurrenz um Status, um Anerkennung, lange auch um Arbeitsplätze höher gewesen. All das kann nichts rechtfertigen oder sozusagen erlauben, aber sind Dinge, die wir in Studien sehen, dass sie einfach einzahlen auf das, was als normal wahrgenommen wird. Und in den vergangenen Jahren ist die Welt in einem sehr raschen Wandel. In manchen ostdeutschen Regionen hat sich der Anteil von der sogenannte Migrationsanteil verdoppelt oder noch stärker vervielfacht. Das heißt, es gibt einen sichtbaren Wandel. Damit gehen diese Regionen nicht den Bach runter. Im Gegenteil, es wird wichtigen Trends der Deinfrastrukturalisierung des demografischen Wandels entgegengewirkt. Aber gleichzeitig werden Dinge für Menschen vor der Haustür spür- und sichtbar, die vorher schlicht für viele Menschen in der Alltagswelt einfach keine Rolle gespielt haben.
Was empfehlen Sie denn Menschen, die sich jetzt so überfordert fühlen, die Ängste haben und die vielleicht aus diesen Ängsten heraus genauso reagieren, wie Sie es beschrieben haben? Was würden Sie denen sagen als Positives?
Ich denke, dass es Wichtig ist nicht nur das Positive, die Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen und zu verstehen, dass sich Gesellschaften immer geändert haben. Es gab immer Migration, es gab immer Veränderung von Kultur, ohne dass Kultur deswegen abgeschafft oder zerstört geworden wäre. Ich hadere trotzdem ein bisschen mit der Antwort, weil ich nicht das Gefühl habe, dass häufig nicht das Gefühl habe, dass rationale Argumente durchdringen. Ja, man könnte unheimlich viel erklären. Und die Wirtschaft sagt, wir brauchen die Fachkräfte und das urbane Spektrum sagt, es ist so ein Zugewinn, diese Vielfalt und so weiter. Aber wir sehen, dass all diese Argumente nicht verfangen, jedenfalls nicht bei einem sehr großen Anteil der Radikalisierten. Und das hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, dass es weniger um Rationalität, um gute Argumente geht, sondern sehr stark um Emotionalität. Sie haben von der Angst gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es Angst ist oder ob es nicht eher Wut und Hass ist, die irgendwo einen sozusagen projektionsförmigen Ausgang finden müssen. Die Wahrnehmung von Ohnmachtserfahrungen, die sich darin ausdrückt, dass man dann das Gefühl hat, naja, wenn man auf andere herabschaut, dann kann man sich irgendwie wieder in eine souveräne Position bringen. Ich glaube, Gegenreaktionen, ohne dass ich das als Wissenschaftler machen kann oder gut erklären kann als Soziologe, aber der Umgang mit diesen Fragen, gerade auch der zivilgesellschaftliche, darf auch die emotionale Ebene nicht außen vor lassen und die emotionale Dimension der Ansprache und der Vermittlung bei allen guten Argumenten, die wir sicher finden.
Unser Gespräch ist jetzt wie im Flug dahin gegangen. Und ganz zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, wie blicken Sie auf das Jahr 2024? Können Sie uns da noch was Optimistisches mitgeben?
Das sind zwei Fragen, die sich ein bisschen schwierig vereinlassen, weil, nein, ich gucke mit sehr großer Sorge auf das nächste Jahr. Da brauchen wir uns, sollten wir nicht naiv sein. Es wird AfD-Kandidaten in Rathäusern, in Landratsämtern geben. Es ist nicht mal ganz auszuschließen, dass es einen rechtsextremen Ministerpräsidenten beispielsweise in Thüringen geben wird, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse. Das Problem ist nur, dass das natürlich alles nichts bringt, diese Angstszenarien, weil wir viel stärker dahin schauen müssen. Ja, natürlich ist noch eine Mehrheit der Bevölkerung auf der Seite der Demokratie und auch erreichbar. Und nicht alle AfD-Wählenden, ein durchaus großer Teil, aber nicht alle sind Rechtsextreme, sind geschlossen Rechtsextreme und nicht mehr zu erreichen. Die Frage nach der Entwicklung positiver Zukunftsbilder, und das betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich Deutschland, in einer Welt, die von immer mehr Krisen und Konflikten und unlösbaren Untergangsszenarien gekennzeichnet wird, das ist durchaus die zentrale Aufgabe und Herausforderung. Und wenn ich sozusagen Motivation schöpfen möchte, dann denke ich unter anderem auch an meine Studierenden in Magdeburg, ja, die aus einem Land kommen, das auch nicht weniger von diesen Fragen betroffen sind, die sehr offen sind, die wissbegierig sind, die neugierig sind, die auch Lust haben, etwas zu verändern und Dinge zu gestalten. Das heißt, der größte Fehler wäre jetzt in Resignation, in Ohnmacht zu verfallen. Wir müssen viel stärker diejenigen unterstützen, die sich auch unter schwierigen Umständen für Demokratie, Beteiligung, Engagement einbringen. Und das sind gerade auch in Ostdeutschland doch sehr, sehr, sehr viele Menschen, Initiativen, auch wenn es halt häufig die sind, die leiser, die stiller, die weniger wahrnehmbar sind als diejenigen, die besonders provokant, laut und auch anstandslos von sich hören machen.
Matthias Quent, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Danke Ihnen.
Oh Bea, das war jetzt wirklich auch eine aufwühlende Folge. Beunruhigen dich die Umfragen zur AfD auch so sehr?
Ja, ich finde, es ist auch noch mal was anderes, wenn ein Dozent und Soziologe auch noch mal sagt, dass er auch da beunruhigt in das Jahr 2024 schaut, dass das nicht beschönigt wird.
Ja. Ja. Also ich habe jetzt sehr viel aus den 20er Jahren und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelesen, also der Beginn des Nationalsozialismus in Deutschland. Und da kann man auch schon ganz schön viele Parallelen feststellen.
Mm.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie im nächsten Jahr an die Wahlurnen gehen, lassen Sie sich nicht verführen und schauen Sie genau drauf, was Sie wählen.
Und vielleicht weniger von Emotionen leiten lassen.